Sie soll bescheiden sein und sich hüten, irgendetwas zu sagen, was die Leute draußen hätten hören können. Denn das hieße, dass sie sich bloßstellt. Denn in ihren Worten kann man ihre Gefühle, ihren Charakter und ihre Stimme erkennen. Plutarch, ein Zeitgenosse des Paulus, hat das geschrieben seinerzeit. Wir haben gesehen letztes Mal in Korinther Kapitel 11, dass Paulus aber ganz selbstverständlich davon ausgeht, dass eine Frau betet und dass sie prophezeit, also genau auch öffentlich spricht, durch den Heiligen Geist geleitet. Und drei Kapitel später, im Kapitel 14, spricht Paulus davon, dass die Frau schweigen soll. Das ist für unsere Zeit, sind das sehr unangenehme Verse und Aussagen des Paulus. Nachdem wir nun schon seit 30 Jahren das Frauenstimmrecht in der Schweiz haben und dass praktisch jeder Beruf von einer Frau ergriffen werden kann, wirken solche Aussagen eher befremdend wie aus einer anderen Welt. Aber nicht nur das. Diese Aussagen sind auch schwierig, denn wir haben in jedem Fall einen Erklärungsbedarf. Das heißt, jeder, ob er vertritt, dass eine Frau nun absolut schweigen sollte im Gottesdienst, noch die, die vertreten, dass eine Frau alles tun kann im Gottesdienst und in der Gemeinde. Jeder hat einen Erklärungsbedarf. Jeder muss erklären, wie sich Kapitel 11 und 14 zueinander verhalten. Jeder muss erklären können, wie das dann ist im Alten Testament mit den Prophetinnen und so weiter. Wie das ist mit den Prophezeiungen in der Apostelgeschichte von den Töchtern des Petrus. Jeder hat einen Erklärungsbedarf. Es ist zu einfach, nur diese Verse zu nehmen und damit dann zu sagen, jawohl, die Frau muss schweigen. Und dann nicht mehr links und nicht mehr rechts zu gucken. Wir müssen eine Lösung finden, wie so eine Frau in Kapitel 11 beten und prophetisch reden kann, aber dann später das nicht mehr tun sollte. Und sicherlich hat sich Paulus nicht widersprochen, er war zu geschickt, zu clever in seinen Gedankengängen, dass er sich widersprechen würde, ohne dass er es merkt. Paulus war nicht dumm, das war ein hochintelligenter Mann. Also, er hat sich was dabei gedacht und für uns ist es schwierig herauszufinden, was er sich gedacht hat. Um das herauszufinden, müsste Paulus hier sein. Ich wäre sehr froh, er würde diese Botschaft, diese Predigt halten für mich. Dann würden wir alle sagen, aha, genau, jetzt verstehen wir das. Aber nun haben wir den Paulus nicht hier, sondern nur in dem, was er niedergeschrieben hat. Bei diesen vielschichtigen Aussagen in der Bibel gibt es auch außerordentlich viele Vorschläge, wie man das lösen kann. Und außerordentlich viele Streitereien, wer nun Recht hat. Aber niemand kann sich brüsten, die einzige Wahrheit zu besitzen, die alle Schwierigkeiten löst. Niemand kann sich damit brüsten, dass er jetzt nun das einzig Richtige, die einzig richtige Lösung präsentieren kann. Es ist immer ein Fragezeichen, das offen bleibt. Ich kann sagen, ich ziehe diese Erklärung vor, aber es mag sein, dass du mehr Recht hast als ich. Oder es kann sogar sein, dass wir beide falsch liegen. Das ist für uns oft schwierig. Wir sind sehr rechthaberisch veranlagt. Wir wollen Recht haben. Uns fällt es schwer, einfach mal etwas zu sagen, das könnte man so sehen. Aber jemand, der es anders sieht, muss nicht unbedingt falsch liegen, auch wenn ich seine Meinung nicht teile. Das ist gar nicht so einfach. Vor allem, weil wir davon ausgehen, dass immer in jedem Fall nur eine Lösung zutreffen kann. Aber für uns ist es schwierig, das Ineinandergreifen von Kultur, von Entwicklung und von dem, was das wirklich das Gebot Gottes für alle Zeiten ist, das immer schön auseinanderzuhalten, ist gar nicht immer so einfach. Ich möchte euch heute Morgen eine Lösung vorstellen, der sich immer mehr evangelikale Ausleger anschließen und die ich persönlich auch favorisiere. Ich habe nicht Zeit, Ihnen die x Vorschläge zu präsentieren, die es gibt. Da müssen Sie ein Buch lesen. Ich präsentiere Ihnen jetzt mal die, der sich in letzter Zeit die meisten evangelikalen Ausleger anschließen. Aber zuerst lesen wir nun den Text. Das ist im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 26 bis 36. Wer eine Bibel hat, darf das gerne mitlesen. Ich lese nach der guten Nachricht mit einigen Abänderungen. Was folgt daraus für euch, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, kann jeder etwas dazu beitragen, ein Lied vorsingen oder eine Lehre vortragen oder eine Offenbarung weitergeben oder in unbekannten Sprachen reden oder die Deutung dazugeben. Aber alles muss dem Aufbau der Gemeinde dienen. In unbekannten Sprachen sollen zwei oder höchstens drei sprechen, aber der Reihe nach, und jemand soll die Deutung geben. Wenn niemand da ist, der es deuten kann, sollen die Betreffenden schweigen. Sie sollen dann für sich zu Hause reden, wo nur sie selbst und Gott es hören. Auch von denen, die prophetische Weisungen verkünden können, sollen nur zwei oder drei sprechen, die anderen, die diese Fähigkeit haben, sollen das Gesagte beurteilen. Vielleicht erhält von diesen anderen, die dabei sitzen, jemand eine Botschaft, während gerade einer spricht, dann soll der Erste aufhören. Also jetzt, wenn jemand eine Botschaft hätte, kann er sagen, Jürg, jetzt ist Zeit aufzuhören, ich habe jetzt noch was zu sagen. Also dann soll der andere aufhören. Ihr könnt doch alle der Reihe nach sprechen, dann werden alle etwas lernen und alle werden ermutigt werden. Die prophetisch Begabten werden von ihren Eingebungen nicht überwältigt, sondern haben es selber in der Hand, wann und wie sie sie weitergeben. Gott liebt doch nicht die Unordnung, sondern er schafft Frieden. Wie es bei allen christlichen Gemeinden üblich ist, sollen die Frauen in euren Versammlungen schweigen. Sie dürfen nicht sprechen, sondern sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz vorschreibt. Wenn sie etwas wissen oder lernen wollen, sollen sie zu Hause ihre Männer fragen. Denn es schickt sich nicht für eine Frau, dass sie in der Gemeindeversammlung spricht. Ist denn die Botschaft Gottes von euch in die Welt ausgegangen? Oder ist sie nur zu euch? Oder ist sie nur zu euch gekommen? Das ist unser Abschnitt, den wir heute miteinander betrachten. Die Ausleger haben bemerkt, dass diese Einfügung, dass eine Frau im Gottesdienst oder in der Versammlung schweigen soll, wie unmotiviert hier steht. Plötzlich kommt das. Aber zuerst möchte ich Sie noch auf etwas aufmerksam machen. Darüber müssen wir uns nämlich klar sein. Was hier beschrieben wird, was wir eben gelesen haben, ist nicht die Praxis unseres Gottesdienstes. Dieser Gottesdienst ist nicht ein etwas anderer, wie unser Sonntagsdate, sondern dieser Gottesdienst ist ganz anders als unsere Gottesdienste. Völlig anders. Wenn wir das uns vor Augen führen, geschehen da Dinge, die wir gar nicht kennen und praktizieren, in diesem Rahmen, wo wir hier zusammen sind. Wir haben also vor uns einen ganz anderen Gottesdienst als unsere regelmäßigen Zusammenkünfte. Und in Paulus geht es nun bei diesen Zusammenkünften, eine gewisse Ordnung hineinzubringen. Das merkt man diesem Text an. Er möchte, dass das, was geschieht, wenn die Gemeinde zusammenkommt, in einer gewissen Ordnung passiert. So sagt er denen, die eine Eingebung haben, wenn ihr sie habt und keiner sie auslegen kann beim Zungenreden, dann bitte sehr, dann schweig und sprecht das zu Hause vor Gott. Und wenn einer eine Eingebung hat, dann soll bitte einer nach dem anderen sprechen und nicht durcheinander. Jetzt können wir uns etwas vorstellen, wie das zu und her ging in diesem Gottesdienst und in diesem Treffen. Es war ein Durcheinander. Sonst musste der Paulus nicht sagen, einer nach dem anderen. Uns müsste er das nicht sagen. Bei uns spricht immer einer nach dem anderen. Und meistens einer besonders lang. Da würde er vielleicht höchstens sagen, warum sprechen bei euch nicht mehr? Aber hier muss er Ordnung hineinbringen. Das heißt, er sagt, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ist ein Gott der Friedenschaft. Aber darüber könnte ich jetzt allein predigen, dass Ordnung zu Frieden gehört. Nicht Perfektionismus. Aber lassen wir jetzt. Bleiben wir jetzt fokussiert auf diese Frage, die uns beschäftigt. Wir finden also hier in Korinth weder Moderatoren, noch Gottesdienstleiter, noch Prediger, noch Predigten. Nichts von alledem. Jeder darf in diesem Gottesdienst einen Beitrag leisten. Wenn ihr zusammenkommt, kann jeder etwas dazu beitragen. Ein Lied vorsingen oder eine Lehre vortragen oder eine Offenbarung weitergeben. Er kann in Zungen reden, also in unbekannten Sprachen. Andere sollen das übersetzen und deuten. Aber alles muss zum Aufbauen der Gemeinde dienen. Und dann ordnet er, wie das alles vonstatten gehen soll. Man bekommt hier den Eindruck von einem gegenseitigen Miteinander. Keine Dominanz durch einen Verkündiger. Es ist ein ganz anderer Gottesdienst. Und was hier in dieser Zusammenkunft beschrieben wird, befolgen wir in unseren Gottesdiensten nicht. Niemand spricht in Zungen. Es ist nicht ein sich gegenseitiges Einbringen, niemand wagt es je, mich zu unterbrechen. Ich habe das schon auch erlebt, da hat mir jemand in die Botschaft hinein eine Frage gestellt, aber das war bis jetzt das Höchste. Oder wenn es zu lang wird, dann merke ich, die Leute werden ungeduldig. Oder einer zeigt mir auf die Uhr. Aber nicht, dass ich unterbrochen werde, weil jemand noch etwas sagen möchte. Vom Heiligen Geist bewegt. Eher stören wir uns daran, wenn noch jemand etwas sagt. Lass doch den Prediger sprechen, der hat es vorbereitet. Und hör doch endlich mal auf zu sprechen, dass mal endlich die Predigt drankommt. Niemand stört sich wirklich daran, dass unsere Gottesdienste anders sind als die in Korinth. Stimmt's? Wir sind doch oft ganz intuitiv der tiefen Überzeugung, was wir hier tun, das ist das Nonplusultra, das ist die Form des Gottesdienstes, die seit eh und je Christen praktizieren. Was meinen wir? Aber das ist ein anderes Modell. Ich sage nicht, dass unser Modell falsch ist. Ihr müsst keine Angst haben, dass ich jetzt unser Modell aufbrechen will. Ich sage nur, das in der Bibel ist ein anderes. Und ich komme nicht zur Schlussfolgerung, dass wir es dann genau so am Sonntagmorgen machen müssen. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass das, was wir als Gottesdienst bezeichnen, nicht das ist exakt, was jetzt hier eine Versammlung aufzeigt. Diese Versammlung, die hier uns aufgezeigt wird, die ist eher näher bei dem, was wir eigentlich anstreben in den Kleingruppen. Das ist eigentlich das Modell für Kleingruppen. Weil wir es hier mit einem ganz anderen Gottesdienst zu tun haben, ist es auch gar nicht so einfach, was Paulus hier beschreibt, auch in Bezug auf das Schweigen der Frau, anzuwenden auf unsere Gottesdienste. Gar nicht so einfach. Wenn ihr gesagt, das so feiern würden über die Jahrhunderte, dann wäre uns das heute vielleicht auch immer noch ziemlich klar. Aber da wir ganz anders Gottesdienst feiern oder ganz anders zusammenkommen am Sonntagmorgen als in Korinth, ich weiß nicht mal, ob sie in Korinth am Sonntagmorgen zusammengekommen sind. Die ersten Gemeinden trafen sich am Abend nach der Arbeit, am Morgen, bevor sie arbeiteten. Da gab es auch nicht den Freitag, also den freien Tag, den wir heute so selbstverständlich hinnehmen, den Sonntag. Aber wenden wir jetzt nun uns diesen anderen Versen zu, dem Schweigen. Aber das ist mal wichtig, dass uns das doch klar ist. Jetzt möchte ich da wieder mal etwas euch quälen mit Strukturen von Texten. Wir haben hier den Vers 29 und das ist das, was ich jetzt nun euch versuche zu erklären, wie es die evangelikalen Ausleger so im großen Ganzen sehen und sich immer mehr dieser Auslegung anschließen. Also um zu erklären, evangelikale Ausleger, das sind eigentlich die Leute wie wir. Wir werden den Evangelikalen zugeordnet, also eigentlich in unseren Freikirchen und so weiter, die Leute, die betonen, dass durch Sterben und Auferstehung Jesu, durch die Hinwendung zu Jesus, durch die Bekehrung der Mensch gerettet wird, diese Theologen neigen immer stärker dazu, diese Auslegung hier zu übernehmen. So heißt es, dass der Vers 29 einer Überschrift gleichkommt, einer zusammenfassenden Aussage, was generell in der Bibel oft üblich ist, dass am Anfang etwas Gesamthaftes gesagt wird und nachher die detaillierte Erklärung kommt. Das könnte ich an einigen Stellen aufzeigen, das würde jetzt zu weit führen, glaub mir das jetzt mal für den Moment. Also die Überschrift ist, auch von denen, die prophetische Weisungen verkündigen können, sollen nur zwei oder drei sprechen. Die anderen, die diese Fähigkeit haben, sollen das Gesagte beurteilen. Das ist so quasi mal das Gesamte, das Grundkonzept, das Paulus hier deutlich macht in diesem Vers. Und nun kommt die Erläuterung, die Erklärung, und zwar zu Vers 29a, die Erläuterung Verse 30 bis 32a und dann zu diesem Teil des Satzes, die Erläuterung 32 bis 35. Das ist die Struktur, ich lasse das aufliegen, aber man kann ruhig auch wieder ein bisschen Licht machen hier vorne. Danke. Also, jetzt sehen wir zuerst einmal die Erläuterung hier, Verse 30 bis 32. Da heißt es, vielleicht erhält von diesen anderen, die dabei sitzen, jemand eine Botschaft, während gerade einer spricht, dann soll der Erste aufhören. Also er regelt jetzt, wie das ist, wenn prophetische Weisungen verkündet werden, wenn zwei oder drei sprechen, wie das geht. Also wenn einer anfängt und ein anderer hat auch eine prophetische Weisung, dann soll der Erste mal sehen, dass er zum Schluss kommt, dass der Nächste dran kommt. So soll das geregelt sein. Ihr könnt alle der Reihe nachsprechen, dann werden alle etwas lernen und alle werden ermutigt werden. Die prophetische Begabten werden von ihren Eingebungen nicht überwältigt, sondern haben es selbst in der Hand, wann und wie sie weitergeben. Das ist übrigens auch noch interessant. Also von Gott bewegt zu sein, vom Heiligen Geist bewegt zu sein, heißt trotzdem, dass ich mich selbst noch beherrsche. Es gibt ja Bewegungen, die eigentlich dann das postulieren, dass wenn ich vom Heiligen Geist bewegt bin, ich mich nicht mehr beherrschen kann. Da muss ich alles laufen lassen. Und der Paulus sagt, nein, ist nicht so. Auch wenn ihr vom Heiligen Geist bewegt seid, liegt es immer noch bei euch, wann und wie, in welcher Art ihr das sagt. Und ihr könnt sogar warten. Der Heilige Geist knechtet euch nicht so, dass ihr unbedingt gerade in dem Moment heraus oder hereinpratschen müsst mit irgendetwas. Das sagt er ihm. Gott liebt doch nicht die Unordnung, sondern schafft Frieden. Also hier beschreibt Paulus, wie das prophetische Reden stattfinden soll. Und nun in Bezug auf den 1. Korinther 11 wo davon gesprochen wird, dass die Frau betet und nur Anweisungen gegeben wird, in welcher Art sie beten soll und prophetisch reden. Und das ja Weisungen, prophetische Weisungen, das ist eigentlich im Griechischen immer der gleiche, das Grundwort ist Prophezeien, Prophetie. Und dort sagt der Paulus nicht, sie darf nicht prophetisch reden. Dort hätte er ja sagen können, sie soll nicht prophetisch reden, dann wäre alles klar. Dann hätten wir ja die Übereinstimmung. Aber dort sagt er der Frau, nur wenn sie prophetisch reden, soll sie ihre Kopfbedeckung nicht lösen. Also so kommt man zum Schluss, dass in diesem Teil, in dieser Anweisung, auch sowohl Frauen wie Männer sind, die prophetische Weisungen weitergeben. Also dass auch eine Frau an dieser Stelle eine prophetische Weisung weitergeben kann in dieser Versammlung. Übrigens, bei uns dürfen Frauen auch mitreden. Das ist uns oft manchmal gar nicht bewusst. Vielleicht nicht jetzt in der Form Gottesdienst, wobei auch da, aber denken wir an unsere Gemeindeversammlungen, wo wir uns Gedanken machen, wo die Gemeinde hin soll, was wir wollen, da dürfen unsere Frauen voll mitreden. Niemand verbietet ihnen das Wort. Also hier, wenn es prophetische Rede ist, in diesem 29a, da darf man, so sagen das die Ausleger, und wenn das jemand anders sieht, darf er das auch anders sehen. Vielleicht hat der, der es anders sieht, auch recht. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Aber diese Ausleger kommen zum Schluss aufgrund von 1. Korinther 11, dass hier sowohl Frauen wie Männer prophetisch sich mitteilen dürfen in der Zusammenkunft der Gemeinde, wie die auch immer genannt wird. Denn auch im Korintherbrief ist nicht von Gottesdienst die Rede, obwohl die gute Nachricht hier Gottesdienst übersetzt, sondern ist einfach von der Gemeinde die Rede, Ekklesia. Vom Gottesdienst ist eigentlich vor allem, und das ist noch interessant, im Römerbrief, Kapitel 12 die Rede, dass unser Leben ein Gottesdienst sein soll. Dort wird das Wort gebraucht für den Gottesdienst, hier nicht. Hier wird einfach von der Gemeinde gesprochen, also wenn die Gemeinde zusammenkommt. Und dann der zweite Teil des Verses, wo Paulus eine Einschränkung macht. Und hier geht es ja darum, um die Prüfung dieser Prophetie. Das heißt, es wurden offenbar Rückfragen gestellt. Warum verhält sich das so? Oder wie meinst du das? Und die Bewertung diese prophetischen Reden war in der Urgemeinde viel, viel wichtiger, weil da jede Gemeinde und jeder Christ noch nicht die objektive Norm, das Neue Testament, zur Verfügung hatte, mit dessen Hilfe es relativ leicht ist zu beurteilen, was gesagt wird und was nicht, ob es richtig sein könnte oder nicht. Das hatten die nicht. Die hatten nicht ein Neues Testament, das sie zu Hause nachlesen konnten. Sie hatten nur das Alte Testament. Also von daher war der Aspekt der Prüfung viel, viel wichtiger, viel bedeutender als für uns heute. Es war wichtig, dass die Gemeinde lehrmäßig auf einem guten Kurs bleibt. Deshalb mussten die Apostel auch immer wieder Briefe schreiben, die wir heute haben und von diesen Briefen profitieren. Aber es war einfach notwendig, dass diese Prüfung stattfindet, denn es gab ganz schnell Irrlehren, die sich verbreiten in der christlichen Gemeinde. Der Widersacher Gottes wartete nicht darauf, bis die Gemeinde stark war, um dann vielleicht später die Gemeinde in die Irre zu führen, sondern gleich hat er versucht anzusetzen. Und darum ist das auch sehr wichtig. Also hier geht es um den Aspekt der Prüfung dessen, was gesagt wird, ob das wirklich so zu denken ist oder nicht. Man hat nicht einfach dann gesagt, ja, das ist vom Heiligen Geist gewirkt, das ist unanfechtbar, sondern man hat geprüft, ob das, was hier gesagt wird, ob das stimmen kann, ob das richtig ist oder nicht. Also Paulus macht hier, wenn es um diese Prüfung geht, dann diese Einschränkung, die ja vielen zu schaffen macht. Wie es bei allen christlichen Gemeinden üblich ist, und dann nimmt er jetzt auch wieder Bezug auf eine Selbstverständlichkeit, was man praktizierte, sollen die Frauen in euren Versammlungen schweigen. Sie dürfen nicht sprechen, sondern sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz vorschreibt. Wenn sie etwas wissen oder lernen wollen, sollen sie zu Hause ihre Männer fragen, denn es schickt sich nicht für eine Frau, dass sie in der Gemeindeversammlung spricht. Und hier wird jetzt das bezogen auf diesen Aspekt der Prüfung. Das heißt, wenn eine Frau praktisch eine prophetische Rede in der Öffentlichkeit hinterfragt, dann untergräbt sie öffentlich im Empfinden dieser Kultur, untergräbt sie die Autorität des Mannes. Und das ist nicht in Ordnung. Das darf sie nicht, da verstößt sie gegen die Schöpfungsordnung. Sie sollen zu Hause ihre Männer fragen, das heißt, das ist gegenüber auch früher, man sagt im jüdischen Glauben, hatten die Frauen eigentlich waren eher nebenher. Sie haben mit dem Glauben und mit dem Gedankengut des Glaubens nicht viel zu tun, das hatten die Männer gemacht und die Frauen sind einfach so mitgelaufen. Hier sehen wir aber bei Paulus eine ganz frappante Veränderung, dass die Frau sich am geistlichen Leben beteiligt und dass die Frau sogar angehalten wird, die Männer zu fragen. Das heißt, sie wird ganz aktuell einbezogen in den ganzen Komplex des geistlichen Lebens, was eine große Veränderung ist. Und ich habe hier auch am Text eine Veränderung vorgenommen, und zwar am deutschen Text, nicht am griechischen. Und die gute Nachricht übersetzt, indem dass sie sagt, sie sollen zu Hause ihre Ehemänner fragen. Und ich habe jetzt das folgendermaßen übersetzt, sie sollen ihre Männer fragen, erst das Mehrzahl, das ist gar nicht so unbedeutend. Weil die Frage ist ja, was machen ledige Frauen? Unverheiratete, verwitwete Frauen, was machen die dann? Die haben ja keinen Ehemann, sollen die alles in sich hineinfressen? Hat man denn die vergessen? Nein, die haben man überhaupt nicht vergessen. Denn in der damaligen Kultur war es selbstverständlich, wenn eine Frau verwitwet war, oder wenn sie von ihrem Mann irgendwie geschieden wurde, dann ging sie zurück wieder in ihr Haus, in das Elternhaus. Also das heißt, jede Frau, wenn sie sich nicht ganz losgelöst hat, stand unter dem Schutzpatronat eines Mannes. Sei das der Vater, oder sei das eben der Ehemann, oder sei das der Bruder. In der damaligen Kultur konnte keine Frau einfach eigenständig leben. Es ging nicht. Heute geht das. Das heißt, wenn es hier heißt, und deshalb gefällt mir diese Spezifizierung nicht, sie sollen ihre Ehemänner fragen, das glaube ich nicht, dass das so gemeint ist, sondern sie sollen ihre Männer fragen, ihre Männer, unter dessen Schutz sie stehen. Und gleichzeitig ist das auch eine Herausforderung an uns Männer. Mal abgesehen davon, ob wir das heute noch so praktizieren oder nicht. Wie viel, ihr Männer, könnt ihr euren Frauen antworten? Auf Fragen, die sie bewegen aufgrund des Glaubens. Was tut ihr dafür, dass ihr Bescheid wisst, wenn Fragen kommen? Ihr seid die, wenn wir es das mal so nehmen, die man in erster Linie über das, was Gottes Wort lehrt, Auskunft geben müsst. Und es ist nicht manchmal so, dass Frauen noch besser Bescheid wissen als die Männer? Und die Aktualität hier wäre, Männer, ihr müsst die Hände aus den Säcken nehmen. Es heißt nicht, dass die Frau kein Bibelstudium betreiben soll und keine Kurse besuchen. Aber es ist bedenklich, wenn die Kurse über Bibel und Glaube vor allem von Frauen besucht werden und die Männer fernbleiben. Das kann kein Zustand sein, das kann nicht gesund sein. Ganz unabhängig mal von dem, ob jetzt eine Frau sprechen soll oder nicht. Aber hier wird das mal deutlich, jede Frau in der damaligen Kultur stand unter der Autorität eines Mannes, und das war nicht die Meinung eigentlich in einer knechtischen Autorität, sondern es war ein Schutz für die Frau. Und nun soll die Frau eben diese Fragen vorbringen und soll das mit dem Mann oder mit den Männern besprechen, unter dessen Schutz sie steht. Weil es auch diese Männer in der Regel mit dieser Frau, die Fragen hat, gut meint. Das ist der Gedanke dahinter. Und sie nicht bloßstellt in aller Öffentlichkeit. Also so haben wir eigentlich auch hier mit diesem mit dieser Sicht auch die Frage gelöst, wie das mit den ledigen oder Singles Frauen ist. Sie haben vielleicht heute nicht mehr irgendein Schutzpatron, wie das in der damaligen Zeit war, aber sie können ihre Fragen stellen und sicher ein Bereich, würde ich jetzt sagen, sind Freundschaften auch, die da sind, oder es sind natürlich auch dann die Kleingruppen, wo man dann Fragen bewegt. Also, ich fasse zusammen. Eines, was wir verinnerlichen müssen, ist, dass dieser Abschnitt im 1. Korinther, Kapitel 14, eine Zusammenkunft beschreibt, die nicht der entspricht, die wir hier durchführen. Wenn das ein Gottesdienst ist, was dort gefeiert wurde, so müssen wir sagen, dann ist es nicht ein etwas anderer, sondern ist es ein völlig anderer Gottesdienst. Von daher haben wir nicht eine direkte Analogie zu dem, was wir hier tun. Und wenn es um das Schweigen der Frau geht in der Gemeinde oder in dieser Versammlung, so macht eigentlich diese Auslegung Sinn, dass Vers 29 wie eine Überschrift ist und dann die Erläuterungen kommen und sich das Schweigen der Frau, was nicht absolut verstanden werden muss, weil dasselbe Wort wird auch verwendet beim Zungenreden, im gleichen Abschnitt wird das gleiche Wort verwendet, dann sollen sie schweigen, das heißt aber nicht immer schweigen, sondern einfach in dieser Situation. Und so könnte man durchaus sehen, dass in dieser Situation die Frau dann schweigt. Wieder der Gedanke, der Paulus hier immer wieder bringt, die Unterordnung der Frau, dass sie sich nicht in der Autorität, in der Öffentlichkeit über den Mann erhebt. Die Frau kann sich am religiösen Leben voll und ganz beteiligen, was sie im Judentum noch nicht konnte. Das ist eine enorme Veränderung. Und sie kann sich auch mit beteiligen am geistlichen Leben. Sie kann Fragen stellen, die sie beschäftigen in Bezug auf den Glauben. Das darf ein Thema sein für sie, was im Judentum eher nicht der Fall war. So sagen es wenigstens viele Forscher. Und wenn das so richtig gesehen wird, dann besteht eigentlich kein Hinderungsgrund, warum eine Frau in unserem Gottesdienst es nicht moderieren könnte oder bei der Austeilung des Abendmahls sich beteiligen. Übrigens in unseren Predigerkonferenzen ist das schon lange gang und gäbe, wenn wir das Abendmahl feiern miteinander, dass auch Frauen da sind und das austeilen. Also da wird weder noch etwas gelehrt, noch irgendetwas getan, da wird eigentlich nur gedient beim Abendmahl austeilen. Es steht meines Erachtens auch nichts im Wege, dass eine Frau eine Anbetung leitet, so wie heute Salome. Wenn sie erzählt, was sie mit Gott erlebt oder was sie in der Zeit mit, was ihr in der Zeit mit Gott wichtig geworden ist. Eigentlich alles Dinge, die uns sehr selbstverständlich sind, die wir auch praktizieren in Kleingruppen, in Hauskreisen. Aber irgendwie man dann den Eindruck hat, der Gottesdienst, so wie wir ihn feiern heute, eben der völlig andere als da in Korinth, da dürfen dann gewisse Sachen absolut nicht mehr passieren. Wir werden nächsten Sonntag, und ich werde wieder eine schwierige Woche vor mir haben, noch den Abschnitt betrachten, dass, wo Paulus sagt, ich gestatte einer Frau nicht, dass sie lehrt. Und dann werden wir uns bestimmt auch noch etwas Gedanken machen bezüglich Predigerin oder was ist mit Gemeindeleitung und so weiter. Aber hier würde ich mal sagen, für diese Dinge, die wir im Gottesdienst miteinander praktizieren, nehmen wir jetzt mal die Predigt weg, schließen wir die mal aus. So denke ich, haben Frauen, die Jesus lieben und ihm dienen wollen, in unseren Gottesdiensten auch Dinge, die sie beitragen können, genau wie die Männer. Und unser Problem ist doch oft das, dass unsere Frauen oft mehr beizutragen haben und bereiter sind, etwas beizutragen, sei es im Gebet, sei es im Zeugnis, als die Männer. Dann sind eigentlich die Männer das Problem. Ist uns das klar? Wenn sich Männer scheuen, weil sie stolz oder weiß ich was sind, hinzustehen und zu sagen, was sie mit Gott erleben, dann haben sie ein Problem. Und wenn die Frauen das tun, dann soll die Reaktion der Männer sein, dass sie es auch tun. Aber nicht, dass sie den Frauen sagen, ihr dürft das nicht, aber sie tun es auch nicht. Das kann nie die Lösung sein. Also ich denke, wenn das stimmt, diese Auslegung, dass sich das auf die Kritik, auf das Hinterfragen, auf das Nachfragen der prophetischen Rede bezieht, aber dass eine Frau wohl auch prophetische Rede äußern kann in der Öffentlichkeit, was im 1. Korinther 11 ja eigentlich gesagt wird, dann denke ich, dann kann eine Frau im Rahmen des Gottesdienstes einiges tun, was sie auch heute schon tun. Sie kann moderieren, sie kann beim Abendmahl austeilen helfen und so weiter. Ich weiß nicht, wie erbaulich das für euch war heute Morgen, aber solche Dinge baulich zu gestalten, sind noch schwierig. Aber wenn wir uns die Frage wirklich ernst stellen, dann müssen wir halt diese Dinge auch mal so miteinander betrachten. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken für dein Wort. Und dein Wort zeigt uns, dass das nicht irgendetwas ist, was vom Himmel heruntergefallen ist, sondern dass das etwas ist, was gewachsen ist unter deiner Aufsicht. Und du siehst, dass es uns heute oft schwerfällt, gerade in diesen praktischen Fragen deutlich zu erkennen, was nun heute für uns in unserer Zeit gelten soll, was du wirklich willst. Wir haben schlussendlich immer noch Fragen oder Zweifel. Wir bräuchten jetzt eigentlich auch Zeit zum Diskutieren, zum Austauschen, um das eine und andere zu klären. Aber eins möchten wir dir sagen, Herr, in allem möchten wir dir gefallen. Und auch in dieser Frage möchten wir nach dem suchen, was dir gefällt und wie du es gedacht hast. Wir möchten eine Gemeinde sein, die in dieser Stadt einfach auch ein Zeugnis ist, dass Menschen in unserer Mitte zum Glauben an dich finden, dass Menschen in unserer Mitte sich entfalten können in der Nachfolge von dir. Danke, dass wir einfach dir vertrauen dürfen, auch in die neue Woche hinein. Und dass wir vielleicht gerade in dieser Zeit, wo es ab und zu schneit, dass du uns immer wieder daran erinnerst, dass unsere Sünde du weggenommen hast und wir vor dir schneeweiß geworden sind. Wir danken dir dafür. Amen.